Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Meer und Menschen. Meeresmenschen. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua. In dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit einer Fotografin, die Wasser nicht nur als photogenes Element versteht. Sie betrachtet Wasser aus ganz verschiedenen Aspekten und Blickwinkeln. Einerseits als Träger globaler ökologischer Krisen wie Klimawandel, Arten- und Landschaftsverlust, andererseits aber auch als Chance, mit spannenden Menschen und ihren Geschichten in Kontakt zu kommen. Sie nutzt das Element Wasser als Ausgangspunkt, um Nähe, menschliches Engagement und Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. In dieser Episode spreche ich mit Barbara Dombrowski, Fotografin aus Hamburg, und ich freue mich sehr auf das Gespräch über Meeresmenschen und über ihre Arbeit als Fotografin. Moin und herzlich willkommen, Barbara Dombrowski. Wie geht's Ihnen und woran arbeiten Sie gerade?
Woran arbeite ich gerade? Also guten Tag erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Woran arbeite ich? Ich arbeite an verschiedenen Projekten augenblicklich und eins meiner Projekte Meeresmenschen ist gerade in einer Ausstellung in Glückstadt und da bin ich auch so ein bisschen involviert noch.
Über dieses Projekt Meeresmenschen werden wir gleich in Ruhe und ausführlich sprechen. Doch einmal für unsere Zuhörenden vorweg, wer ist Barbara Dombrowski?
Ja, wer bin ich? Ich bin Fotografin und Künstlerin und bin in Stuttgart geboren, habe in Dortmund studiert. Anfang der 90er Jahre war ich mit meinem Studium fertig, das war visuelle Kommunikation in Dortmund. Danach hatte ich ein Kunststipendium und war 4 Jahre in Paris. Und seitdem ich wieder in Deutschland bin, lebe ich in Hamburg tatsächlich. Und was kann ich noch über mich sagen? Ja, also ich habe viel für große Magazine gearbeitet, wie den Stern und für alles Mögliche, was da draußen auf dem Zeitschriftenmarkt so unterwegs ist, habe Werbung gemacht, alles Mögliche. Heute arbeite ich mehr an großen, umfangreichen, oft freien Projekten und das Ganze in Kooperation mit Universitäten, Wissenschaftlerinnen und NGOs und der Fokus liegt da auf den Schnittstellen zwischen Kunst und Wissenschaft. Des Weiteren unterrichte ich Dokumentarfotografie. Ab und zu darf ich mal als Jurorin tätig sein. Und ja, ich halte Vorträge über eine sehr große Arbeit, die ich vor 15 Jahren begonnen habe und an der ich 10 Jahre gearbeitet habe. Da geht es um Klimawandel. Ich war auf allen 5 bewohnten Kontinenten und habe indigene Gemeinschaften besucht, die Menschen porträtiert und bringe diese in einer Ausstellungsinstallation zusammen. Die Arbeit heißt Tropic Ice, Dialogue Between Places Affected by Climate Change. Und ich habe letztes Jahr auch das dazugehörige Buch auf den Markt gebracht, falls der ein oder die andere noch ein großes, schönes Weihnachtsgeschenk braucht. Das war der Werbeblock. Ja, und ich arbeite nach wie vor in diesem Kontext. Klimawandel ist ein ganz wichtiges, großes Thema für mich und Einflüsse auf Umwelt, auf Menschen, eben auch in der Kooperation mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen. Da geht eben auch der Fokus auf sozioökonomische Gesichtspunkte und meine Arbeit dreht sich immer um Menschen. Und genau, also ich bin wie gesagt, in unterschiedlichen Projekten und viele drehen sich tatsächlich augenblicklich auch um Meere. Die Meeresmenschen, über die wir uns hier unterhalten, sind auch jetzt dieses Jahr ein gelistetes Projekt der UN-Ozeandekade. Und ja.
Und diese wirklich interessanten Aspekte werden wir gleich in Ruhe nochmal ein bisschen näher beleuchten bzw. besprechen. Aber vorweg, wie kam es zu diesem spannenden Projekt mit den indigenen Völkern und wie haben Sie so lange durchgehalten?
Ja, das ist relativ einfach. Ich wurde Mutter 2000 Und wie gesagt, ich habe nach meinem Studium auch schon in Paris immer sehr viel redaktionell gearbeitet. Ich bin eben schon sozusagen angetrieben von inhaltlicher Arbeit und das findet sich eben sehr viel auch redaktionell wieder. Und die ganze Thematik Umwelt, Klima, das hat mich, glaube ich, immer so als Hintergrundrauschen begleitet. Und dann wurde ich Mutter und dann wurde dieses Hintergrundrauschen einfach immer lauter und stärker. Und es formierte sich in mir dieses Bedürfnis, eine Arbeit über die Klimakrise zu machen. Und ich bin damals, keine Ahnung, so 2005, 2006, irgendwie um die Zeit, bin ich zum Stern gegangen und habe das mal vorgeschlagen. Und das war aber damals noch so ein riesiger, abstrakter Themenkomplex. Und meine Vorstellung, wie ich das angehen wollte, hat nicht so wirklich gut gematcht. Also in der Redaktion konnte man sich das nicht so gut vorstellen, dass dieses wahnsinnig große, abstrakte Thema dann noch irgendwie abstrakter zu erzählen. Und das hat dann nicht funktioniert, das redaktionell umzusetzen. Und ich habe dann viele Jahre noch drüber nachgedacht und bin dann Ende 2009 zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das jetzt als freies Thema angehen möchte. Habe Kontakt aufgenommen mit Mascha Kauka von der Stiftung Amazonica. Die hatte ich im Kulturweltspiegel gesehen und habe sie einfach angerufen. Und das war quasi der Startschuss für dieses Projekt. Sie hat mich mitgenommen in Amazonas Regenwald und so fing das an. Und wie gesagt, es war immer ein freies, selbstfinanziertes Projekt. Und dadurch hat es einfach so lange gedauert, weil ich natürlich immer erstmal auf irgendeine andere Art und Weise, also durch redaktionelle Aufträge, durch Werbeaufträge, Geld in die Kasse bringen musste, um dann wieder wie rauszugehen und die Menschen zu besuchen. Und ich habe immer versucht, Kooperationspartner und Partnerinnen zu finden, so wie Stiftung Amazonica, Mascha Kauka, die mir aber kein Geld sozusagen zur Verfügung gestellt haben, sondern einfach die Möglichkeit, mit ihnen dorthin zu gehen. In Afrika war ich bei den Maasai und da hatte ich eine Kooperation mit dem Jane Goodall-Institut. Und das, wie gesagt, das war einfach die Möglichkeit, überhaupt an diese entlegenen Orte zu kommen.
Das ist wirklich sehr faszinierend und absolut unterstützenswert. Und deshalb kommt der Link zu dem Buch natürlich auch in die Shownotes. Das zentrale Thema meines Podcasts und auch ein zentrales Thema Ihrer Arbeit ist ja das Thema Wasser. Was fasziniert Sie so an Wasser? Was bedeutet Wasser für Sie?
Ja, das ist eine, sage ich jetzt mal, eine komplexe Frage. Also was bedeutet Wasser für mich? Ich würde das erstmal ganz sozusagen ganz einfach beantworten. Wasser bedeutet Leben. Wasser ist existenziell wichtig für uns alle. Ne? Wenn wir unseren Planeten von außen betrachten, was sehen wir? Wir sehen die Farbe Blau und die Farbe Blau ist Wasser. Also für uns ist Wasser einfach eins der extrem existenziellen Elemente des Lebens. Und wie gesagt, ich beschäftige mich mit Klimawandel, Klimakrise, Umweltthemen in allen Facetten. Und eine dieser wirklich großen Facetten ist eben Wasser. Also es ist das ganze Leben im Wasser, das Leben. Was bedeutet Wasser für uns als Menschen? Wie leben wir mit Wasser? Wie nutzen wir Wasser? Und da geht es natürlich auch sehr viel jetzt in dieser Arbeit, in der aktuellen, über die wir uns unterhalten, und Meeresmenschen. Da geht es natürlich auch um das Meer, dieses Wasser, das ja jetzt nicht Trinkwasser ist in diesem Kontext, sondern einfach eine andere Form von Wasser. Aber es ist Leben und wir leben damit und ohne dieses Wasser können wir nicht existieren auf unserem Planeten. Deshalb ist Wasser und auch die Ozeane für uns so existenziell wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass es gar nicht so richtig im Bewusstsein der Menschen ist, oft wie extrem wichtig auch die Meere für uns sind und die ganze Meeresökologie.
Ja, wahrscheinlich ist Wasser einfach zu selbstverständlich. Es ist einfach immer da, es ist immer verfügbar, zumindest in unserem Breitengraden, und das macht es so leicht übersehbar auch. Aber vorneweg nochmal, gibt es eine Episode, eine Geschichte, die Sie ganz speziell mit Wasser verbinden, bevor wir in die Meeresmenschen einsteigen?
Ja, also es gibt doch viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Eine Geschichte fällt mir da jetzt ganz spontan ein, die ein bisschen anders gelagert ist. Aber als ich mein großes Projekt Tropic Ice fotografiert habe, habe ich eben angefangen, im Amazonas Regenwald und in Grönland zu arbeiten und habe erstmal diese beiden Regionen sich dann in Ausstellungsinstallationen begegnen lassen. Und ich war mehrfach in Grönland und Grönland ist einfach ein faszinierender, unwirklicher Lebensraum für Menschen und für Tiere. Und ich war in Ostgrönland und in Ostgrönland sind vor allem die Meerestiere sozusagen entscheidend für die Menschen, also Fische, Wale, Seehunde, weil es gibt gar keine Landsäugetiere große, außer den Eisbären. Und ich war einmal mit Jägern unterwegs in deren Dorf, in Tinitikiyak. Und wir waren dort mehrere Tage und dann fuhren wir irgendwann wieder mit dem Boot zurück nach Tasiilaq. Das ist die Hauptstadt von Ostgrönland, in der ich wohnte in der Zeit. Und ich wartete den ganzen Tag auf die Jäger, weil die sagt, sie würden mich abholen und dann würden wir zurückfahren. Und ich wartete und wartete und es wurde Abend, es wurde dunkel. Und ich dachte, naja, okay, dann fahren wir eben am nächsten Tag. Und dann irgendwann klopft es an meine Tür und der eine Gideon, der meinte, okay, wir würden jetzt fahren. Und dachte ich, naja, okay, dann fahren wir eben jetzt nachts. Und wir fuhren mehrere Stunden über das Schwarze Meer, durch die schwarze Nacht, mit so einem kleinen Fischerboot, also mit Motor und so Suchscheinwerfer auf dem Dach. Und die Scheinwerfer leuchteten die Eisberge an und wir fuhren mit relativ hoher Geschwindigkeit. Und ich war so hin und her gerissen zwischen der Faszination durch die Nacht und diese Eisberge zu fahren und so dieser unterschwelligen Sorge, was wäre, wenn wir jetzt einen Unfall haben und was würde ich tun? Und dann habe ich überlegt, wie ich an Land schwimmen könnte, weil das Land war gar nicht so weit weg. Aber es war Spätsommer, also die Temperaturen waren natürlich wahnsinnig kalt schon. Man hätte überhaupt keine Chance zu überleben, wenn man in das Wasser fallen würde. Also oder verunglücken würde mit dem Boot. Und am nächsten Tag saß ich dann also wieder heil zurückgekommen in Tasiilaq beim Frühstück. Und ich habe dort immer bei Robert Peroni gewohnt, der auch sehr bekannt ist, ein Südtiroler Extremsportler, der eben auch schon diverse Bücher geschrieben hat und der in Grönland hängen geblieben ist und dort das Rote Haus betreibt. Also der ist sehr bekannt und der hat mich immer sozusagen beherbergt. Und ich saß also am Frühstückstisch und erzählte ihm von meinem Aufenthalt in Tinitikiyak und was ich so erlebt habe und von dieser Nachtfahrt. Und dann schaute er mich an und sagte, jetzt kann ich dir das ja sagen, Barbara, aber das, was du da gemacht hast, das war das Gefährlichste, was du hier machen konntest. Weil es gibt schwarzes Eis. Das ist sozusagen so durchsichtiges Eis, das unter der Wasseroberfläche schwimmt. Und das sieht man nicht. Also das können die Jäger auch nicht sehen. Die können zwar mit ihren Scheinwerfern die Eisberge anleuchten, aber sie sehen dieses Eis nicht. Und wenn die Boote mit so einem größeren Eisblock kollidieren, dann führt das oft zu Unfällen. Und das ist tatsächlich gefährlich. Und das hat mich dann im Nachhinein doch schon sehr beschäftigt. Ja, was man manchmal tut, ohne es zu wissen. Und ja, manchmal ist es gut, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen fahrlässig, wenn man dann sich in Gefahren begibt, die vielleicht vermeidbar gewesen wären. Aber das ist eine Episode aus meinem Leben, die ich manchmal, wo ich manchmal drüber nachdenke und denke, ja, Wasser hat viele Komponenten. Es bringt uns Leben, aber es ist für uns manchmal auch gefährlich, tatsächlich.
Unbestritten und gelegentlich kostet es Menschen auch das Leben und das wissen wir hier oben an der Küste ganz besonders, dass es sehr, sehr ja, schwierig sein kann, gelegentlich mit dem Meer umzugehen. Nichtsdestotrotz, gibt es für Sie ein Lieblingsmeer?
Ja, also ich, wie gesagt, ich komme ja aus Süddeutschland und ich habe meine ganze Kindheit am Mittelmeer verbracht und das ist schon meine erste Liebe gewesen und ich glaube, es ist es immer noch. Es ist zwar, wenn man jetzt die anderen Meere wirklich gut kennt und auch die, also mich fasziniert auch die Rauheit der nordischen Meere. Und wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, welches dieser beiden Meere, die ich betrachtet habe, Ostsee, Nordsee, ich sozusagen lieber hätte, beide haben wahnsinnig faszinierende und schöne Komponenten, aber ich glaube, diese Rauheit der Nordsee, die fasziniert mich doch schon ein bisschen mehr. Aber meine erste Liebe war das Mittelmeer.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn das Mittelmeer fasziniert uns auch. Nichtsdestotrotz haben Sie ja Menschen in Ihrem aktuellen Projekt Meeresmenschen gefunden, die den unseren beiden Meeren hier oben, der Nord- und der Ostsee, erlegen sind oder beziehungsweise von ihr und mit ihnen leben, mit diesen Meeren leben. Wie kam es zu diesem Projekt?
Zu den Meeresmenschen ist es gekommen, weil ich mit dem Ocean Summit in Kiel eine Ausstellung hatte und dort die beiden Meeresregionen von Tropic Ice gezeigt hatte. Und nachdem die Ausstellung gezeigt wurde, haben wir uns dann unterhalten und meinten, es wäre doch schön, wenn wir vielleicht nochmal irgendwie eine andere Ausstellung gemeinsam machen würden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich drüber nachgedacht, dass es eigentlich ganz spannend wäre, sich mal mit den Menschen hier im Norden, also bezüglich der Meere, ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Und aufgrund dieses Gesprächs, dieser dann beginnenden Kooperation mit dem Ocean Summit in Bezug auf die Meeresmenschen, hatte sich das dann eben rauskristallisiert zu sagen, okay, ich lege den Fokus auf Schleswig-Holstein und nicht jetzt auf die ganze Küste von Niedersachsen bis Mecklenburg-Vorpommern, sondern nur auf Schleswig-Holstein, was eben auch sehr spannend ist, weil Schleswig-Holstein eben dieses schmale Bundesland ist, flankiert von diesen beiden doch so unterschiedlichen Meeren. Und das hat schon, also für mich wirklich eine Faszination. Und dann diesen Fokus auf die Menschen zu legen und zu schauen, wer sind die Menschen dort? Was sind die Protagonisten? Was tun die? Und wie manifestiert sich das in Hinblick auf Nachhaltigkeit, in Hinblick auf zukunftsweisende Tätigkeiten auch. Und das hat mich fasziniert und so fing das an. Und ja, es wurde dann auch immer so ein bisschen größer. Also wir hatten eben erst drüber nachgedacht, so ein, sag ich jetzt mal, ein kleineres Ausstellungsprojekt zu machen. Aber über die Arbeit fängt man dann eben an, sich in unterschiedliche Facetten herauszuarbeiten und dann geht es wirklich wie so ein Schneeballprinzip weiter, weil man dann feststellt, okay, ich habe jetzt diesen einen Ort betrachtet, jetzt möchte ich aber auch den Ort etwas weiter nördlich die Küste hoch betrachten. Ich möchte die Küste abbilden, zumindest einigermaßen stellvertretende Menschen für bestimmte Küstenregionen finden, stellvertretende Küstenregionen für überhaupt die Küste als solches finden. Und so wurde das dann immer Stück für Stück größer und größer. Und ich könnte immer noch weitermachen, weil, wie gesagt, das war so ein bisschen Schneeballprinzip. Immer wenn ich die Bilder dann gezeigt hatte oder mich mit Menschen unterhalten habe, dann fiel meistens der Satz, hast du schon mal drüber nachgedacht, diese und jene Person zu fotografieren oder hast du diesen oder jenen Aspekt schon in deiner Arbeit? Und das ist super schön und super spannend, wie dann plötzlich eben auch immer mehr Aspekte hinzukamen, über die ich am Anfang gar nicht nachgedacht hatte. Ich wollte am Anfang tatsächlich, als allererstes wollte ich eine Arbeit über Fischer machen, aber das Thema Nachhaltigkeit und Fischerei ist nicht so ganz einfach. Und deshalb bin ich dann davon relativ schnell abgerückt. Ich habe Fischer mit drin, also sowohl an der Ostsee als auch an der Nordseeküste. Aber ich habe jetzt nicht den Fokus ausschließlich auf Fischer gelegt, was dem Thema Nachhaltigkeit auch nicht gerecht geworden wäre, weil Nachhaltigkeit findet in vielen anderen Facetten besser statt als in der Fischerei. Wobei die Fischerei gehört zur Küste, das gehört zu uns eh. Also das ist eben auch Teil menschlichen Seins. Menschen, die an Küsten leben, sind auch Fischer, das gehört zusammen. Aber da gibt es eben auch viele, viele Aspekte, die man einfach auch besprechen muss und über die man nachdenken muss. Und ich wollte dieses Fass nicht wirklich aufmachen. Ich wollte vielmehr auch Menschen zeigen, die wirklich auch innovativ sind, die wirklich auch neue Wege gehen.
Und das führt mich automatisch schon zur nächsten Frage, denn Sie haben ja Menschen, Meeresmenschen interviewt, die mit diesen Meeren arbeiten. Wie sind Sie an diese Menschen gekommen? Wie haben Sie Ihre Protagonistinnen und Protagonisten gefunden?
Ja, das, wie gesagt, das hat sich eigentlich so ergeben. Also es gab schon bestimmte Anker. Also ich sag mal so, ich habe erst an der Ostseeküste angefangen und war dort im Großraum Kiel und hatte mich anfangs mit kleineren Betrieben, kleineren Manufakturen auseinandergesetzt. Zum Beispiel Christian Dietmann, der Seegras-Manufaktur betreibt. Das ist ein uraltes Handwerk, das werden die ganzen norddeutschen Menschen selbstverständlicherweise kennen. Ich, wie gesagt, komme aus Süddeutschland, ich kannte das nicht. Es hat mich sofort total fasziniert, dass er eben dieses wirklich alte Handwerk wieder aufgegriffen hat. Er ist studierter Biologe und hat eben angefangen, ganz traditionell wie früher, Seegras zu sammeln, zu reinigen, zu trocknen und daraus Kissen herzustellen. Und genau, das ist eine Manufaktur und das ist eben sozusagen ein Blick in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Und das ist, wenn wir über Klimakrise sprechen, dann ist es ganz oft eigentlich, liegen da auch die Lösungen. Also wir wollen Schritte in die Zukunft gehen und wir müssen auch mal wieder zurückschauen in die Vergangenheit. Wie haben früher Dinge funktioniert? Wie wurden Dinge früher angefasst und umgesetzt? Und da liegen viele Schlüssel, viele Lösungswege. Und das hat mich bei Christian Dittmann sofort angetriggert. Und deshalb war er tatsächlich auch der erste Protagonist, den ich für die Meeresmenschen fotografiert habe. Und ja, und dann ging es eigentlich weiter im Kieler Großraum, dass ich mich mit eben so kleineren Firmen auseinandergesetzt habe. Das sind ganz viel Ausgründungen aus Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die an der Uni Kiel studiert haben, die im Geomar waren oder zum Teil auch noch sind und die dann angefangen haben, ihre kleinen Firmen zu machen. Also da gibt es eben die Miesmuschelfarm, es gibt eine Lachsforellenfarm, wo man eben auch sagt, Aquakultur, schwierig. Aber die Aquakultur ist sehr, also die sind in der Kieler Förde und die machen das ganz, ganz großartig. Und es gibt eine, wie heißt es, Tiger Prawns Farm, die an das Abwasser, an die Abwärme von der Kläranlage eingegliedert ist. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das ist natürlich, da sind wir eher, sage ich jetzt mal, im Luxussegment, weil das ist sehr teuer, also diese Krabbenzucht überhaupt zu machen und so. Aber ja, also wir leben natürlich in Zeiten, wo für uns alles in gewisser Weise verfügbar ist, also alle Menschen jederzeit alles konsumieren können und wollen, und dann sollten wir uns anfangen, in Zeiten der Klimakrise, in Zeiten der Massentierhaltung und auch bei Krabben, also Tieren, also bei Prawns oder sowas, sprechen wir von Massentierhaltung, dann sollten wir ehrlicherweise auch anfangen, darüber nachzudenken, wie sieht's mit dem Tierwohl aus, wie viel Medikamente werden da reingepumpt, wie geht man mit der Umwelt um und so weiter und so weiter. Und dann kommt man doch relativ schnell von vielen Produktionsmethoden in weit entfernten Ländern weg und kommt zu solchen Lösungen wie dieser Produktion da in Kiel. Aber ja, klar, sie ist sehr hochpreisig, weil das hat natürlich, das hat seinen Preis, sowas zu tun. Aber ich fand es sehr interessant, also wie er eben versucht, eben die Abwärme zu nutzen, lokale auch auf Fütterung, ne, lokal auf Getreide und sowas zu gehen, also zuzufüttern. Da wird natürlich nicht nur mit Getreide gefüttert, aber eben schon auch lokal. Und das sind Aspekte, die ich versuche halt zu zeigen. Also wie viel Innovation auch da draußen ist, wie viele Menschen sich tatsächlich Gedanken machen, wo stehen wir als Menschheit gerade und wie könnten wir vielleicht andere Lösungen finden. Und darüber bin ich dann auch zunehmend zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gekommen. Ich habe zum Beispiel die Katja Mattes, die Direktorin vom Geomar, fotografiert. Ich habe Karen Wiltshire, die stellvertretende Leiterin vom AWI auf Sylt, fotografiert, also Alfred-Wegener-Institut, und habe mir einfach sozusagen dieses Know-how angehört, der Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, woran arbeiten die, womit setzen sie sich auseinander, was sind die Problemfelder und die Problemstellungen aktuell in Bezug auf die Meere. Und ja, und so habe ich eben versucht, dann so Stück für Stück ein Mosaikteppich zu erschaffen von in Anführungszeichen ganz normalen Fischern an der Ostsee, ganz normalen Krabbenfischern an der Nordsee, über Manufakturen, über kleine Firmen, über Umweltschutz. An der Nordseeküste ist es natürlich sehr viel auch Umweltschutz, Schutzstation Wattenmeer, der WWF ist da schon auch seit Ewigkeiten tätig. Also all diese Aspekte sind natürlich ein ganz wichtiger Faktor. An der Nordseeküste habe ich einen Deichgraf fotografiert. Also all diese kleinen Mosaiksteinchen formen dann ein Bild. Und darum ging es mir eigentlich, zu versuchen, ein Bild zu zeigen von Küsten, von Menschen, von Problemen, von Problemstellungen, von Problemlösungen, von Ideen, von kreativen Umsetzungen, von, da ist so viel Know-how da draußen, es gibt so viel Ideen, so viele Menschen, das ist einfach total faszinierend. Und ja, mein Blick ist immer auf die Menschen. Ich finde das, also wir sind Menschen, Menschen interessieren sich für Menschen, und ich finde, das ist immer ein erster Schritt Richtung Lösung, wenn man beginnt, sich mit unseren Realitäten auseinanderzusetzen. Wer sind wir? Wie agieren wir? Warum agieren wir, wie wir agieren? Und es gibt all die Lösungen da draußen. Es gibt so wahnsinnig viele, so wahnsinnig interessante Ansätze. Und das interessiert mich, das ein bisschen zu zeigen.
Haben Sie denn auch Menschen bzw. Protagonisten, Protagonistinnen abgelehnt, die Ihnen vorgeschlagen wurden, weil sie für sich entschieden haben, die entsprechen nicht den Kriterien, zum Beispiel der Nachhaltigkeit, die ich an das Projekt angelehnt habe?
Ja, ich muss gerade mal überlegen, wahrscheinlich habe ich schon irgendwie bestimmte Menschen dann auch oder bestimmte Berufe jetzt gar nicht weiter. Also wie gesagt, am Anfang, ich wollte Fischer viel mehr über Fischer machen und habe dann eigentlich nur jeweils ein Fischer an der Nordsee und ein Fischer an der Ostseeküste symbolisch quasi mit reingenommen, weil, wie gesagt, Fischerei ist einfach ein wichtiger Faktor für uns. Aber die Fischerei ist tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, schwierig in Bezug auf Nachhaltigkeit, auch an der Nordseeküste. gibt es natürlich, also vor allem gab es in der Vergangenheit viele Konflikte bezüglich des Nationalparks und den Krabbenfischern. Und die haben sich aber über eine lange Wegstrecke auch irgendwie so ein bisschen zusammengerauft, gegenseitig, na, weil die Naturschützer auch sehen, dass es natürlich ein Lebensraum auch für Menschen sein muss und in diesem Lebensraum die Krabbenfischer eben auch sind und ihr Leben darauf gebaut haben, als Krabbenfischer zu existieren. Und aber andersrum, dass die Krabbenfischer auch sehen, dass dieser Lebensraum erhalten werden muss und dass es Schutzräume geben muss. Und diesen Konflikt einfach mal zu betrachten und auch zu sehen, dass da sehr viel, sag ich jetzt mal, Sprengstoff ist in der ganzen Diskussion, fand ich schon auch spannend. Und ich wollte die auch nicht total rausdrücken und sagen, nee, also ich kann auf gar keinen Fall einen Krabbenfischer mit reinnehmen, weil die irgendwie nicht nach meinen Vorstellungen nachhaltig sind, sondern ich habe versucht, dann einen Krabbenfischer mit in die Arbeit zu nehmen, von dem mir gesagt wurde, dass der oder die Familie auch schon nachhaltig agieren. Und in dieser ganzen Arbeit sind auch Interviews mit drin. Also ich habe mich viel mit den Menschen unterhalten und diese Interviews sind mit eingebunden. Die kann man über QR-Codes abrufen, eben auch über die Ocean Summit-Seite. Da ist die Meeresmenschen-Ausstellung auf der Seite. Da sind die ganzen Interviews. Und das ist schon sehr, sehr spannend auch, also zu hören, was die Menschen sagen, weil man stellt dann schon fest, es ist immer differenzierter, als wir gemeinhin denken. Egal was, egal welches Thema. Alles ist differenzierter zu betrachten. Alles hat mehrere Aspekte und mehrere Facetten. Und in letzter Konsequenz geht es immer darum, auch die Dinge auszuhandeln, zu schauen, wer sind wir als Menschen, was brauchen wir, um, sage ich jetzt mal, ein menschwürdiges Leben, eine menschwürdige Existenz an diesen und jenen Orten zu haben, in diesem Kontext, an den Küsten. Was kommt auf uns zu? Was haben wir für Problemstellungen? Und in Zeiten der Klimakrise werden viele Probleme auf uns zurollen. Und das ist dann jetzt vielleicht in Bezug auf die Fischerei nicht das vordergründigste Thema, aber vordergründiges Thema sind dann zum Beispiel wiederum Küstenschutz, Deiche. Das Gespräch mit dem Deichgraf war sehr, sehr spannend, weil natürlich drüber nachgedacht wird und es auch angegangen wird, die Deiche zu erhöhen. Und dann stellt sich mir aber sofort die Frage, wird das reichen? Also ist das Richtige? Ist das der richtige Gedanke oder müssten wir noch weitergehen oder wie sollten wir unser Leben anpassen? Und ich war ja auch auf Pellworm, ich war auf Nachhallig, auf Sylt und wir haben eben, also gerade in der Nordsee, eben verstärkt diese Problematik. Ne? Da wird verstärkt, es wird verstärkt, es wird mehr Sturm geben, es wird mehr Land abgetragen werden. Und wie reagieren die Menschen da? Und zum Beispiel die Halligen, das ist ja schon per se ein recht, also für mich aus Süddeutschland, ein recht lebensfeindlicher Lebensraum. Also ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, auf einer Hallig zu leben, wenn die Winterstürme um die Häuser pfeifen und das Meer Unterkante am Haus steht und ich dann nicht weg könnte. Also für mich ist das eine ganz gruselige Vorstellung, aber für die Menschen ist es Heimat und für die Menschen ist es was völlig anderes. Und da kann ich dann wieder eine Brücke schlagen zu Tropic Ice. Ich war im Südpazifik auf diesen Inselatollstaaten, die ja immer sehr viel in den Medien sind. Also ich war auf Kiribati und Kiribati ist eins einer dieser Inselatollstaaten, die wahrscheinlich 2050, und das ist nicht mehr so lange hin, bis 2050, unbewohnbar sein wird. Die Menschen werden ihr Atoll verlassen müssen, werden irgendwo anders leben müssen, in Neuseeland oder Fidschi. Also in dem Fall hat der, der ehemalige Präsident Land auf Fidschi gekauft für seine Leute. Aber wenn ich dann wieder zurückkomme nach Deutschland und einfach mal dieses Brennglas von diesem globalen Fokus wegnehme und auf unser Land schaue, dann haben wir ähnliche Problemsituationen auch in Deutschland. Wir haben auch Situationen für die Menschen auf den Halligen oder für Menschen, die auf Pellworm leben. Da werden bezüglich der Klimakrise werden diese Art von Problemen oder diese Art von Überlegungen, diese Art von wie schützen wir uns, wie können wir der Klimakrise begegnen. Das wird auch diese Menschen Thema sein. Und das wiederum finde ich einfach wahnsinnig spannend, auch manchmal wegzugehen aus diesem ganzen großen globalen Kontext und dann rein in die kleinen lokalen Communities, um dann einfach mal zu sagen, Mensch, guck mal, bei euch ist das ähnlich, bei euch wird es auch so sein. Und also für mich ist es immer wichtig, diese großen Fragen eben anhand von Menschen zu untersuchen, von Menschen vielleicht Lösungsideen in die ganze Diskussion zu bringen, weil wenn wir immer nur abstrakt bleiben, oder weil Sie, vorhin sagten Sie das, also ich mag jetzt nicht nur Landschaften fotografieren, weil das ist dann zwar ganz nett, aber das ist am Ende des Tages, wird uns das nicht wirklich emotional mitnehmen in dem Sinne, glaube ich. Also ich glaube, was uns wirklich emotional mitnimmt, ist, wenn wir von Schicksalen erfahren, wenn wir uns mit Menschen irgendwie connecten und verbinden können, und das ist das, was ich mache. Das ist das, was mich umtreibt.
Ich finde Ihren Argument, Ihren Aspekt sehr interessant, dass also immer eine Differenzierung stattfinden muss und stattfinden sollte. Und diese Differenzierung findet ja sicherlich auch in dem Diskurs, den Sie geführt haben, mit den Meeresmenschen statt. Ich erinnere mich an ein Bild, das Plakat der Ausstellung ziert, eine junge Frau, die bis zur Hüfte im Wasser steht und die zumindest für mich keinen wirklich glücklichen Eindruck macht. Also sie schaut schon sehr ernst. Und die Menschen, die an der Küste wohnen, die mit dem Meer zu tun haben, die haben sicherlich nochmal eine ganz andere, differenziertere Betrachtung vom Meer und von dem, was gerade durch den Klimawandel passiert. Und wie haben Sie für die richtige Pose, die richtige Haltung für deren Anliegen gefunden?
Also ich versuche die Menschen meistens nicht wirklich so sehr zu, wie sage ich jetzt mal, zu inszenieren, zu manipulieren. Also ich finde es sehr spannend, einfach diesen Moment wirklich gemeinsam zu erarbeiten. Nichtsdestotrotz gehe ich natürlich mit den Menschen an Orte, also ich treffe mich ja schon mit den Menschen an den Orten, an denen sie agieren, und treffe mich bewusst mit zum Beispiel mit dem Deichgraf, hatte ich mich natürlich auf dem Deich verabredet, oder mit Katja Mattes vom Geomar, die habe ich vor dem Schiff vom Geomar fotografiert und so weiter und so weiter. Also ich versuche natürlich schon, die passenden Orte mit den Menschen zusammenzubringen, aber dann erarbeitet sich das auch so aus sich selbst heraus. Bei Sophie Baxen, das ist die junge Frau, die das Titelbild der ganzen Ausstellung ziert, bei ihr ist es tatsächlich eine Ausnahme, denn Sophie Baxen ist aus Pellworm. Und sie ist sozusagen das Gesicht der Klimaklage 2020-2021, als sie zusammen mit 8 weiteren jungen Menschen vor dem Bundesverfassungsgericht erreicht haben, dass die Bundesregierung ihr Klimagesetz verbessern mussten. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg für die Klimabewegung. Und Sophie Baxen, wie gesagt, war das Gesicht dieser Klimaklage. Und ich wollte sie unbedingt für meine Meeresmenschen fotografieren. Und weil sie eben aus Pellworm kommt, war für mich also hatte ich eben dieses Symbolbild im Kopf, ne, dass sie halt irgendwie quasi im Meer steht und schon zu zwei Drittel unterhalb der Meeresoberfläche ist. Und ich hatte sie gefragt, ob sie das machen würde, also ins Meer gehen. Und das hat sie gemacht. Und ich bin sehr froh, weil es wirklich so ein Symbolbild ist für diese Klimathematik.
Gibt es Rückmeldungen für Sie oder für Ihre Protagonisten auf die Ausstellung, in der Ausstellung?
Ja, also ich sag mal so, ich werde oft gefragt, also bei meinen ganzen Ausstellungen, ob ich irgendwie Feedback bekomme. Ich bekomme viel Feedback und das Feedback, das bei mir ankommt, ist Gott sei Dank. Also fast sage ich jetzt zu 99,9% immer positiv. Also ich hoffe, dass das auch wirklich die tatsächliche Geschichte widerspiegelt. Aber die Resonanz ist sehr positiv. Also es sind ja auch nach den Ausstellungseröffnungen, wir hatten auch diverse Panel-Diskussionsrunden und Vorträge und sowas in die Ausstellung integriert. Und die Menschen waren sehr interessiert, eben auch an den Panel-Diskussionen, wo wir eben verschiedene Protagonistinnen, die ich fotografiert hatte, einbezogen haben. Und das war sehr, sehr spannend. Also wie gut das von den Menschen aufgenommen wurde und angenommen wurde und wie interessiert die auch waren, also an diesen ganzen Geschichten wiederum, was die so erzählt haben. Wir hatten ein Panel in Flensburg. Da waren irgendwie die ganzen Seegras-Leute da. Also Christian Dietmann, der die Seegras-Manufaktur hat, und Philipp Schubert, der ist Forschungstaucher am Geomar eben auch, und die pflanzen so Versuchsseegraswiesen in der Ostsee wieder, und Rüdiger Stör, der ist von One Earth, One Ocean, die mit Schiffen unterschiedlicher Größe Meeresmüll sammeln, und mit der Seekuh, das ist so ein mittelgroßes Schiff, da sammeln die in der Ostsee. Haben die angefangen, in der Ostsee ein bisschen Müll einzusammeln, aber das ist bei uns gar nicht so das Thema. Also das ist es mehr in Südostasien. Und hier machen die vor allem Ausbildung von Tauchern auf ihrem Schiff und bergen Geisternetze. Und die drei zusammen, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil, also Philipp Schubert, der die Seegraswiesen anpflanzt, Christian, der das Seegras eben dann erntet, und Rüdiger, der mit der Seekuh auch, also die zum Teil auch das frei flottierende Seegras auch eingesammelt haben aus anderen Gründen. Und da war so viel Interesse bei den Menschen, das einfach auch mal zu hören und diese ganzen Facetten erzählt zu bekommen. Das hat mir wieder sozusagen Anschub gegeben. Ich dachte, ja, das, was ich mache, ist gut und richtig, weil es genau zu solchen Momenten führt, zu solchen Diskussionen, wo man wirklich auch mal die ganzen Leute nach vorne stellt und sagt, schaut mal her, hier gibt's diese Person und jene Person und jene Person, und die machen alle so fantastische Dinge, und das kriegt man oft gar nicht so mit, und das einfach mal aus dem Dunkeln ins Licht zu stellen und das hier, das passiert alles, und da ist ganz viel positiver Anschub, und das ist alles, der Fokus ist auf die Zukunft gerichtet, auf wie kriegen wir Lösungen für all diese Problemstellung, die wir da draußen haben. Und das ist toll. Und das kriege ich durchaus auch dann zurückgespiegelt in den Ausstellungen, dass die Menschen das, ja, gutieren.
Also ich denke, das macht auch Mut. Also Mut, uns, die dort in diese Ausstellung, in ihre Ausstellung Meeresmenschen hineingehen, sich inspirieren lassen, die Geschichten erfahren von den Menschen, die hinter den Porträts, hinter den Fotos stecken, um einfach zu sagen, okay, das ist jetzt mal eine tolle Geschichte. Aus diesem Blickwinkel habe ich es noch nie bezeichnet. Aus diesem Blickwinkel habe ich es noch nie gesehen. Ich kann es jetzt vielleicht auch differenzierter betrachten. Und auf der anderen Seite dann so ein Panel zu haben, bei dem man das noch ein bisschen näher beleuchten kann. Gibt es denn für Sie Grenzen, über die Sie nicht hinausgehen würden bei Ihrer Arbeit als Fotografin?
Ja, also auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fotografiere ja eigentlich hauptsächlich Menschen oder um Menschen herum. Und da gibt es immer Grenzen. Also es ist immer, egal was ich mache, ist die allererste Grenze, möchte die Person von mir fotografiert werden? Weil nicht jeder möchte von mir fotografiert werden. Es gibt gute Gründe zu sagen, nee, vielen Dank, aber möchte ich jetzt nicht. Und das finde ich, das ist die allererste Grenze, also Respekt vor den Menschen zu haben und Respekt vor ihrer Entscheidung zu haben, vielleicht zu sagen, nee, möchte ich nicht. Ich möchte nicht aufs Foto oder ich möchte nicht interviewt werden oder so. Ich habe schon in so vielen Kontexten gearbeitet, dass ich mache eine große Arbeit, die sozusagen an nach Tropic Ice ist, die heißt Quo Vadis Europa. Also geht's wieder um Klimakrise, aber es geht eben auch darum, wo stehen wir gerade und wo gehen wir eigentlich hin? Und da war ich unter anderem im Ahrtal, aber erst ein Jahr nach dieser Flutkatastrophe. Und die Menschen waren immer noch hoch traumatisiert und ich habe mich ganz viel mit denen unterhalten und dann am Ende habe ich mich kaum gewagt zu fragen, ob ich vielleicht ein Foto machen dürfte. Und viele haben abgelehnt. Viele haben gesagt, nee, möchten sie nicht. Und selbstverständlich ist das zu respektieren. Also ganz klar.
Vielleicht kommt man den Menschen dann auch einfach zu nahe. Nun dokumentieren sie ja in ihrer Arbeit regelmäßig den Klimawandel beziehungsweise die Auswirkungen des Klimawandels. Und da stellt sich mir die Frage, wenn sie so häufig und so direkt damit in Kontakt kommen, mit den Veränderungen unseres Klimas. Macht sie das traurig, wütend, mutig oder vielleicht sogar zuversichtlich?
Oh, das kommt ganz drauf an. Also ich glaube, ich habe alles, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben, hatte ich schon an unterschiedlichen Zeiten dieser Auseinandersetzung. Wie gesagt, ich setze mich seit 15 Jahren sehr intensiv mit Klimakrise auseinander. Ich versuche eben diese ganzen Katastrophenbilder nicht zu machen und Katastrophen nur indirekt zu zeigen. Ich zeige Menschen nach wie vor. Ich versuche immer, um Menschen herum meine Arbeit aufzubauen. Aber ja, manchmal bin ich auch ich völlig frustriert, manchmal bin ich völlig verzweifelt, manchmal denke ich, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Ich komme vor wie Don Quixote und renne gegen Windmühlen. Auf der anderen Seite gibt es genauso den anderen Aspekt. Es ist eben eine Parallelität von allen Guten und Schlechten, von allen möglichen Katastrophen, aber auch allen möglichen Innovationen, von Neuem, das sich bereits längst formiert. Und das ist so ein bisschen so ein Wettrennen gegen die Zeit. Was wird sich durchsetzen? Was werden die Großkatastrophen sich durchsetzen? Oder werden die Innovationen den Kahn aus dem Dreck ziehen? Und es ist sehr anstrengend oft. Es ist auch so, dass, wie gesagt, ich mache diese ganzen Themen ja meistens erstmal selbstfinanziert aus eigenem Antrieb, weil ich nicht anders kann, weil ich das machen will, weil ich auch irgendwie oft Zeit brauche, um für mich so den richtigen Hebel zu finden, wie erzähle ich welche Geschichte, und oft sind die Ideen so abstrakt, dass ich oft selbst den richtigen Ansatz für mich nicht finde. Und es ist eben auch, also ich finde es eben auch spannend, heute nicht mehr so journalistisch zu arbeiten, sondern eher halt in künstlerischen Umsetzungen zu denken. Und das braucht eben oft lange Zeit und es braucht dann auch oft andere Wege, die man geht. Und das ist eben, das ist dieser kreative Prozess, den brauche ich. Aber es ist natürlich auch so, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Und all diese Facetten, die führen dann schon oft dazu, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht selber vollkommen ausbrennt und dann gar nicht mehr kann und auch völlig frustriert ist und gar nicht mehr kann, weil ich natürlich dann auch versucht habe, lange Zeit die höchsten Ansprüche an mich selbst zu stellen und weder privat noch ein Flugzeug zu besteigen, noch überhaupt jemals mehr zu konsumieren, noch Fleisch zu essen und so weiter und so weiter und so weiter. Und daran scheitere ich natürlich kläglich. Also als Person des globalen Nordens kann ich gar nicht so viel auf so viel verzichten, wie ich immer noch an CO2-Footprints hinterlasse. Und inzwischen bin ich jetzt aber nicht mehr ganz so streng mit mir, wie ich es vielleicht vor 3 Jahren, 4 Jahren noch war. Aber klar, das zehrt auch an einem. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist eben das, was ich in meine neue Arbeit auch mit einfließen lassen möchte. Da draußen sind unheimlich viele unfassbar gute Ideen und Umsetzungen. Da sind auch schon unfassbar viele Menschen mit allen möglichen Umsetzungen beschäftigt. Das ist alles da. Und das finde ich so super spannend, das herauszuholen und zu zeigen. Und nicht immer nur sozusagen, nicht immer nur die Katastrophe zu zeigen. Wobei die Katastrophe kommt bei mir auch vor. Also wenn man auf meine Website geht und Cubadis anguckt, da ist eigentlich nur Katastrophe, allerdings auch sehr abstrakt. Immer noch der Fokus auf den Menschen. Aber das, was ich da zeige und erzähle, das sind eigentlich bis jetzt hauptsächlich die Katastrophen. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich Lösungen zeigen. Ich möchte Neues, Innovatives, Kreatives. Das möchte ich zeigen.
Ist das so ein bisschen die Mission oder die Vision in Ihrer Fotografie?
Ja, es ist vielleicht der verzweifelte Versuch, optimistisch zu bleiben.
Ja. Es freut mich sehr, dass Sie so zuversichtlich und optimistisch bleiben wollen und das auch sind. Ich glaube, das ist auch die Grundlage für eine Arbeit, gerade so eine Arbeit, wie Sie die machen, dass man zuversichtlich und optimistisch bleiben muss und das erfüllt mich mit großer Freude. Ich kann mir vorstellen, dass Sie aus der Arbeit mit den Menschen, mit denen Sie arbeiten, auch viel Kraft ziehen können. Und nun arbeiten Sie ja sehr viel auch mit NGOs zusammen. Wieso ist Ihnen die Arbeit mit diesen Institutionen so wichtig?
Ja, naja, wie gesagt, ich versuche eben mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Welt in ähnlicher Weise sehen wie ich, weil alles andere würde mich dann einfach zu sehr dann noch aus, also mein letztes Fünkchen Energie verbrennen, wenn ich jetzt auch noch die ganze Zeit mich mit also für Menschen, Firmen, wie auch immer arbeiten würde, deren Einstellung zu der Welt da draußen ich nicht teile. Ich kann das nicht. Also ich habe früher viel Werbung gemacht und irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr. Also bestimmte Art von Werbung, weil ich da einfach nicht, ich kann dazu nicht stehen und ich möchte es auch einfach nicht mehr. Also suche ich mir natürlich, soweit es in meinen Möglichkeiten steht. Es ist ja nicht so, dass ich da stehe und mit dem Finger schnippe und sage, ich möchte jetzt mit dir oder mit dir arbeiten und ihr überweist mir jetzt mal viel Geld auf mein Konto. Das ist ja auch so ein gegenseitiges, manche sehen meine Arbeit und finden, dass ich dann zu ihnen wieder passe und ich sehe andere und denke, die könnten zu mir passen und versuche da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und darum geht's, dass man einfach ja die richtigen, die für einen selbst richtigen Partner findet.
Ich durfte ja auch eine Episode mit Rudi Sebastian, einem Fotografen, machen, der ein Buch über Wasser geschrieben hat und viel mit Wasser sich auch in seiner fotografischen Arbeit beschäftigt. Und ich glaube, so eine Haltung, wie Sie die haben und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen als freier Mensch über den Globus sich bewegen zu können, auch in der Arbeit und in den Gedanken frei zu sein mit den Projekten, mit denen Sie sich beschäftigen. Da ist eine Haltung, eine klare Haltung und daraus resultierend eine Mission, eine Vision Ihrer Arbeit schon sehr wichtig, um das überhaupt auch durchführen zu können. Nun nähern wir uns langsam dem Ende unseres Gespräches und ich stelle meinen Gästen am Ende immer noch mal eine Frage nach 3 Tipps für unsere Zuhörenden. Wenn die sich gerne beschäftigen wollen mit dem Thema Meer, Klimaveränderung, Fotografie, haben Sie 3 Tipps für uns?
Tja, gibt's Tipps? Also ich würde als einen Tipp vielleicht sagen, also schaut euch mal an, was bezüglich der UN-Ozeandekade da draußen gerade passiert. Die UN-Ozeandekade läuft ja jetzt von 2020 bis 2030. Und Es gibt wahnsinnig viele Projekte, es gibt Botschafter. Arvid Fuchs ist ein UN-Ozeandekaden-Botschafter, den ich auch fotografiert habe für die Meeresmenschen. Es gibt hier Boris Herrmann ist ein UN-Ozeandekaden-Botschafter. Es gibt nicht nur mein Projekt, das jetzt assoziiert ist, sondern es gibt wahnsinnig viele Kunstprojekte. Es gibt natürlich unfassbar viele wissenschaftliche Projekte. Also einfach mal schauen, was läuft denn da draußen, also in Bezug auf die UN-Ozeandekade, was ist das eigentlich? Was machen die? Warum machen die das? Warum setzen sie sich damit auseinander? Das wäre das eine, weil ich finde, in dem Moment, wo man anfängt, sich für irgendwas zu interessieren und dann lernt man vielleicht was kennen, das man noch gar nicht wusste oder stellt fest, dass man vielleicht in seiner eigenen Art Dinge zu konsumieren vielleicht irgendwas macht, was man gar nicht wollte. Und das ist dann sozusagen das erste kleine Mosaiksteinchen in Richtung, ich ändere etwas in meinem Leben. Das andere wäre vielleicht, sich mal so NGOs anzugucken wie One Earth, One Ocean, was die für eine Arbeit machen. Und ja, man kann ja auch immer, also ich meine, kurz vor Weihnachten, wenn man irgendwie irgendjemand was spenden will, dann kann man sich auch mal diese Art von Organisationen angucken. Die sind vielleicht auch froh, wenn sie mal irgendwie den einen oder anderen Euro bekommen. Und ansonsten, keine Ahnung, bleibt wach. Lasst euch nicht einlullen von den einfachen Antworten, sondern ja, bleibt wach und schaut euch die Welt an und macht euch eure eigenen Gedanken und hinterfragt eure eigenen Werte und eure eigenen, die Art und Weise, wie ihr agiert und wie ihr der Welt begegnet und was ihr eigentlich für eine Welt haben wolltet und was ihr für eine Welt für eure Kinder haben wollt.
Das ist ein fantastisches Schlusswort.
Na dann.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen über das Thema Meeresmenschen, Meer und ihre Arbeit in die Fotografie zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Sie hatten es ja so schön gesagt, wir müssen es differenziert betrachten. Das ist ja auch nochmal etwas, was Sie jetzt in Ihrem Schlusswort noch weniger gebracht haben. Bleibt wach und betrachtet es differenziert und hinterfragt euch, aber hinterfragt auch mal die anderen. Und ich glaube, das Wichtige ist, im Dialog zu bleiben. Und vielleicht gibt es jemanden, der bei Ihnen in die Ausstellung kommt, Meeresmenschen anguckt oder sich das Buch machen will und sagt, ich möchte gerne mal Meeresmenschen auch in Kontakt nehmen, um meine Idee und mein Bild von deren Arbeit mal irgendwie zu überarbeiten, zu bedenken, neue Aspekte zu bekommen oder zu sagen, ich ziehe doch auf die Hand.
Ja. Also auch das ist spannend. Also das ist ja wirklich tatsächlich das Spannende an meiner Art zu arbeiten oder überhaupt an meinem Leben, dass ich so viel Einblicke in mir fremde Welten erhalte. Und ich meine jetzt auch mir fremde Welten, zum Beispiel in der Hallig. Und einfach mal das sich anzuschauen und sich zu überlegen, ich könnte da nicht leben, ich könnte auf keiner Hallig leben, da würde ich lieber in den Südpazifik ziehen und in Kiribati leben, also auf der Hallig, ganz schwierig. Und nee, ich könnte in Kiribati auch nicht leben, weil einfach dieses Inseldasein finde ich schon schwierig. Aber ich habe meinen Assistent zum Beispiel, der kommt aus Föhr. Und das ist sehr spannend, das so zu betrachten. Also der ist natürlich sehr verbunden mit seiner Heimat. Logischerweise, wie wir alle. Ne? Wir sind alle irgendwo verbunden mit unseren Heimaten, aus denen wir kommen. Das sind so viele komplexe Themen immer. Und das ist eigentlich das, was mich total umtreibt. Aber bevor ich es vergesse, ich weiß nicht, ob Sie das da noch irgendwie unterbringen. Ich habe ja gerade die Ausstellung, die Meeresmenschen-Ausstellung noch in Glückstadt laufen. Und es gibt am 14. Dezember eine Finissage. Da gehe ich nochmal durch und erzähle ein bisschen was über die Menschen. Und das ist am 14. Dezember um 15 Uhr im Detlefsen Museum in Glückstadt.
Das habe ich mir auch geschrieben. Und das schaffen wir. Das kriege ich noch mit rein.
Das wäre super.
Na, auf jeden Fall. Die Chance lassen wir uns nicht gehen.
Ja, genau, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, dachte ich, ja Mensch, also wenn wir doch schon von den Meeresmenschen erzählen.
Ja, also vielleicht schaffe ich es sogar selber. Sehr, sehr spannend. Und die Ecke da oben ist sowieso immer schön, da kann man gerne mal hinfahren, das ist nicht so weit von uns. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, liebe Barbara Dombrowski, für Ihre Zeit, die Sie mir und meinem Podcast gewidmet haben und unseren Zuhörenden die Möglichkeit gegeben haben, an ihren Ideen, an ihren Vorstellungen und ein bisschen die Meeresmenschen kennenzulernen. Und für euch bleibt draußen, wie immer, bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt mir ein paar Punkte, ein paar Sterne, ich freue mich drüber und bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.